Ja, hallo zusammen. Wir begrüßen alle digital Interessierten zu unserem letzten Podcast vor der Sommerpause aus unserer MyeWorld-Reihe. Ich begrüße wie immer meine Co-Moderatorin Jacqueline Fuhrmann. Hallo.
Hallo. Hallo.
Mein Name ist Detlef Stephan. Unser heutiges Thema heißt Mensch 4.0. Untertitel: Werden KI und der Mensch miteinander verschmelzen und ein neues Menschenbild erschaffen? Dafür haben wir heute einen besonderen Gast, den meine Co-Moderatorin kurz vorstellt.
Ja, sehr gerne. Ich darf heute Professor Dr. Olaf Axel Borow vorstellen. Er lehrte an der allgemeinen oder er lehrte allgemeine Pädagogik an der Universität Kassel und ist auch Autor zahlreicher Fachbücher im Bereich Pädagogik, Organisationsentwicklung und auch Kreativitätsforschung. Und da hat er auch einen ganz spannenden Thriller rausgebracht, Gottes Gehirn. Da haben wir eben schon drüber gesprochen und da kommen wir auch gleich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Also ich glaube, allein schon der Titel des Buches ist wirklich sehr spannend oder generell das ganze Leben hat sich für mich schon sehr spannend gelesen. Ich bin sehr gespannt, was uns dann in der heutigen Folge erwartet.
Ja, und dann gehen wir ins Thema über. Herr Professor Borow, erstmalig haben wir im Bildungssystem durch künstliche Intelligenz die Chance, das individuelle Lernen sowohl medial als auch personell anzubieten. Man spricht ja immer von diesem 1-zu-1-Learning. Mit Blick auf Neurodidaktik, das war eins unserer letzten Thema, könnten wir sogar hier versuchen, gehirngerechtes Lernen komplett zu fördern. Erste Frage an Sie. Wie bleibt pädagogisches Handeln im Zentrum in Schulen, wenn Lerninhalte zunehmend individuell, dynamisch und vor allem automatisiert durch KI vermittelt werden? Hier vielleicht auch das Stichwort KI-Agenten, die vielleicht in Zukunft an der Seite der Schülerinnen und Schüler sein werden.
Naja, die wird es auf jeden Fall geben. Die gibt es ja schon. Khan Migo, der Assistent von Salman Khan, der ja einen Bot entwickelt hat, aber er legt eben Wert darauf, dass dieser Bot nicht den Schülern die Aufgaben vorsagt, sondern quasi als ein sokratischer Tutor ihn begleitet, dass der ihn sozusagen trackt und dann sozusagen sehr viel genauer, als es eine Lehrkraft kann, die Person des Schülers mit ihren Stärken und Schwächen kennt und ihm dann passgenaue Aufgaben zuweisen kann. Jetzt muss man sich aber klar machen, es geht um Kointelligenz und Kokreativität, wie das der Ethan Mollick aus den USA in einem gleichnamigen Buch beschrieben hat. Es geht nicht darum, die Lehrkräfte zu ersetzen, sondern es geht darum, dass wir Routinetätigkeiten, die man an die Maschine delegieren kann, also zum Beispiel Wissen einführen, Sachen üben und so weiter. Das macht ja wenig Sinn, dass in 6 Parallelklassen jeder Lehrer den gleichen Stoff individuell macht. Das heißt, dass solche Dinge können wir immer stärker an Maschinen delegieren. Allerdings, und das ist das Spannende. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben mit durch KI zu leidenschaftliche Bildung. Ich glaube, je mehr Zeit wir hinter solchen Flachbildschirmen verbringen und solchen Systemen, desto wichtiger wird das Menschliche. Das heißt, die persönliche Beziehung. Also, wenn wir diese Dinge sinnvoll einsetzen und vielleicht mit 20, 25% der Zeit, ich will mich da nicht festlegen, dann erhalten Lehrkräfte sehr viel mehr Zeit, sich um die persönliche Beziehung mit den Schülern zu kümmern, um Lerndesign zu entwickeln, um Lernumgebungen zu gestalten, um gemeinsam Fortbildung zu machen und so weiter. Und es gibt ja inzwischen Schulmodelle, kommen wir wahrscheinlich später drauf, die durch eine veränderte Arbeitszeitkultur, durch die Abschaffung von Unterricht im traditionellen Sinne, für die Lehrkräfte viele freie Zeiträume bilden. Denn eins ist ja klar, das sagt Stefan Rupana, der Leiter der Alemannenschule, die in Wutöschingen den Deutschen Schulpreis, völlig neues Schulmodell, der ist so brutal und sagt, mit Unterricht wird zu viel Zeit vergeudet. Weil Sie kennen das ja alle, Sie haben eine Klasse mit 30 Schülern, ein Drittel ist hochkonzentriert dabei, ein Drittel träumt, ein Drittel ist kreativ. Und das müssen Sie jetzt 5, 6 Stunden unter Kontrolle halten und auch noch im 45-Minuten-Takt. Kein Mensch lernt im 45-Minuten-Takt. Und hier ist eben die große Chance der KI, dass wir Räume für selbstgesteuertes Lernen eröffnen können, maschinenunterstützt. Und dann geht es aber um innovative Projekte, um Teamarbeit, um persönliche Beratung und so weiter. Alles das, was ja heute in Schule viel zu wenig stattfindet. Denn wenn man sich in diesem Traditionsunterricht, ich bin gleich fertig, wenn man sich in diesem Traditionsunterricht vorstellt, was passiert denn da? Die Schüler sitzen zu oft passiv da, laut DAK bis zu 12 Stunden unbeweglich am Tag, mit verheerenden Folgen für Gesundheit, Konzentration und so weiter. Also ich glaube, hier eröffnen sich viele neue Chancen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, Sie haben jetzt auch gerade schon gut beschrieben, wie sich das Lehren und auch generell das Lernen ja an Schulen verändern wird, ne, oder verändern kann. Ich komme von der Berufsschule, oder wir beide sind gerade aus dem Berufsschulbereich und haben uns da auch gefragt, ob diese Technologie quasi, ja, wir als Berufsschule diese Technologie überleben werden. Oder ist das generell so, dass wir haben sinkende Anmeldezahlen, schrumpfende Bildungsgänge, alles wird immer irgendwie weiter zusammengelegt. Ja, unternehmensinterne Ausbildung bekommen einen höheren Stellenwert. Wir haben auch Phobis als externen Anbieter bei uns. Es gibt immer mehr Stellschrauben, die konkurrierend zu uns quasi auftreten. Und da halt, wie sehen Sie das? Sind wir das auch Konkurrenz?
Ja, ich mache ja Vorträge zur Schule der Zukunft und da stelle ich dem Publikum immer eine gemeine Frage. Ich frage Sie, erinnern Sie sich, was war am 9. Januar 2007? Was war am 9. Januar 2007? Da stand in Cupertino ein verhaltensorigineller Schüler, der Schrecken seiner Lehrer, der 1976 seinen verrosteten VW-Bus für 1600 Dollar verkaufte. Das war das Startkapital der Firma Apple. Der stand da und sagte, Leute, ich habe hier was Neues, das Smartphone. Und jetzt ist der Punkt, 2007 gab es ein Smartphone, 2017 4 Milliarden, heute 5 Milliarden. Und dann frage ich, was war am 30. November 2022? ChatGPT, ein Sprachassistent wird freigesetzt. Und wenn Sie sich die nächsten 10 Jahre vorstellen, dann können Sie sich vorstellen, dass das völlig verändert sein wird. Und wenn Schule auf diese veränderten Bedingungen nicht eingeht, kann es tatsächlich sein, dass sie überflüssig wird. Denn meine Abiturstochter, also ich habe eine jüngere Tochter, die letztes Jahr Abitur gemacht hat, die hatte die letzten 2 Jahre kaum noch Lust, ins Gymnasium zu gehen, weil sie sagte, das ist mir viel zu langweilig. Die hat ein passables Abi gemacht. Das hat sie sich aber überwiegend außerschulisch angeeignet, das Wissen. Also hier muss die Schule aufpassen und muss Abschied nehmen von der alten Unterrichts- und Paukschule, von der industrialisierten, fließbandmäßigen Schule hin zu einer personalisierten Schule, die die neuen Techniken nutzt, um Open Spaces, verschiedene Kreativitätswerkstätten, auch das Handwerkliche, das Sinnliche viel stärker zu gestalten in Projektteams an echten Herausforderungen. Und solche Geschichten. Und hier haben die Schulen riesige Chancen. Aber das bedeutet natürlich, dass wir die Lehrerausbildung völlig verändern müssen und dass wir auch die schulischen Umgebungen, die Räume, Klassenzimmer sind dazu wenig geeignet, flexibilisieren müssen und hier solche offenen Lernlandschaften entwickeln müssen.
Ich muss mal kurz vom Verlaufsplan abweichen, weil Sie haben jetzt schon so viele interessante Sachen gebracht. Glauben Sie denn, dass Schulen die Chancen haben werden, in diese Richtung sich zu entwickeln? Also wird Politik, und das ist ja eigentlich der Bestimmer, der Stakeholder der Schulen, wird Politik das umsetzen können? Also allein schon die Idee, 45-Minuten-Takt aufzugeben, diese Idee hatten wir ja auch schon mal in der Schule. Da schlagen ja alle sofort die Hände über den Kopf zusammen und sagen, das geht ja überhaupt nicht. Es funktioniert ja noch nicht mal, dass man Teamunterricht macht. Wie sehen Sie das?
Ja, ich habe noch so eine gemeine Frage zum Auftakt des Vortrags, frage ich immer. Erinnern Sie sich an die letzte bahnbrechende Reform im Schulwesen? Nein, 1911. 1911. Zu Solz, der preußische Kultusminister, führte die 45-Minuten-Stunde ein. Alle Untersuchungen zeigen bis heute, sie funktioniert nicht oder nur eingeschränkt. Ja, was Sie Politik vergessen Sie. Ich glaube nicht mehr an die Politik. Gut, wir haben jetzt eine Bildungsministerin, die immerhin ein bisschen Ahnung von Schule hat, aber ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube, dass Veränderungen entstehen von unten. Und ich habe ja da dieses Beispiel in Schule der Zukunft, 7 Handlungsoptionen, habe ich diese Alemannenschule gebracht und die ist deswegen interessant. Mancher kann es vielleicht schon gar nicht mehr hören, aber ich bin nach wie vor begeistert davon. Und ich bin vor 12 Jahren da eingeladen worden und dachte, was ist denn das? Am Rande der Schweizer Grenze eine normale deutsche Hauptschule, die 2005 wegen erwiesener Unfähigkeit geschlossen werden sollte. Und der Schulleiter Stefan Rupana hat gesagt, Kollegen, wir müssen was ändern. Der hat keine Studien gelesen, der hat keine empirische Bildung, der hat kein Qualitätsmanagement gemacht. Was hat er gemacht? Der hat geguckt, wie lernen Schüler heute und wie können wir das ändern? Und dann sind 2 Kolleginnen in den Baumarkt gegangen, haben solche Kisten geholt. Warum solche Kisten? Die Idee war, jeder Schüler hat seinen eigenen Arbeitsplatz. Und dann haben die das Ganze umgestellt und haben im Laufe von 12 Jahren ein völlig neues Schulmodell gemacht, das aus 3 Elementen besteht. Erstens das Lernatelier, wo die Schüler etwa 1/3 der Zeit selbstgesteuert arbeiten mit Unterstützung digitaler Medien. Zweitens Inputphasen. Maximal 20 Minuten kriegen die kurze Inputs, da stehen die an Stehtischen und so weiter. Drittens altersübergreifendes, projektorientiertes Lernen an Herausforderungen. Die haben keine Klassenräume mehr, sondern das sind offene Lernlandschaften und es gibt dieses große Atelier, wo jeder individuell arbeitet. Ich kann das jetzt nicht alles im Detail erläutern, aber was ich damit sagen, und ach so, und die Lehrerarbeitszeit, jetzt kommen wir wieder auf die, dadurch, dass sie die 45-Minuten-Stunde abgeschafft haben, und die müssen die Lehrkräfte bei vollem Deputat nur noch 12 Stunden unterrichten, also nicht unterrichten, das sind die Inputs. Und die übrige Zeit haben die Zeit, Schüler zu beraten, Lernmaterialien zu entwickeln. Die machen alles in ihrer normalen Arbeitszeit in der Schule, weil sie sich von diesem, fast hätte ich gesagt, bescheuerten 45-Minuten-Takt, das ist letztes Jahrhundert, Fließband, verabschiedet haben. Und dadurch entsteht Folgendes. Wenn ich Zukunftswerkstätten mache und die Kollegen frage, was ist denn euer Hauptproblem? Warum verändert ihr so wenig? Dann nennen die immer 2 Dinge. Erstens zu viel Lernstoff, also zu viel Vorgaben, und zweitens zu wenig Zeit. Und dann sage ich, sagen Sie mal, Sie haben 32, 34 Stunden die Woche, Sie haben wahnsinnig viel Zeit. Warum haben Sie denn so wenig Zeit? Sie haben so wenig Zeit, weil das alles zerstückelt ist in diese Fächer in 45-Minuten-Takt mit 5-Minuten-Pausen. Wenn wir dieses auflösen, dann entsteht ein völlig freier Raum. Die Leute werden kreativ. Und jetzt kommt noch etwas. Diese Alemannenschule hat dann in Riesenkämpfen mit dem Kultusministerium, man muss bedenken, einen Hauptschulrektor, der hat dann sogar eine gymnasiale Oberstufe gekriegt. Und die haben vor 2 Jahren das erste Abitur gehabt, Durchschnitt 1,7. Die Gymnasien in Baden-Württemberg hatten 2,2. Und wenn Sie durch die gymnasiale Oberstufe laufen, das sind so wohnzimmermäßige Compartments mit Couch, Stehlampe und so weiter, da suchen Sie immer die Lehrer. Ja, warum? Die Schüler nehmen die Lehrer on demand. Also wenn Sie Input brauchen, dann kriegen Sie gezielten Input. Die haben einen Schlüssel, können 24 Stunden am Tag diese Schule besuchen, machen Mitternachtssessions zur Vorbereitung des Abiturs und so weiter. Also ein völlig verändertes Ding. Und jetzt kommt der Punkt. Diese Veränderung ist nicht durch die Schulverwaltung. Die Schulverwaltung hat versucht, es zu verhindern. Die Gewerkschaft hat ein Riesentheater gemacht, weil die Lehrer an dieser Schule haben sich entschieden, 7 Tage die Woche, 7 Stunden am Tag in der Woche, 35 Stunden anwesend zu sein. Aber in diesen 35 Stunden ist alles enthalten. Und jetzt kommt der Idiotismus, der Rupana muss aber diese Stunden nach dem 45-Minuten-Takt umrechnen. Also muss das irgendwie so zusammenbauen, damit das Schulamt zufrieden ist. Ja. Und das Kultusministerium wollte auch verhindern, dass sie eine Oberstufe kriegen, weil es geht ja nicht, dass ein Hauptschulrektor eine gymnasiale Oberstufe macht. Ja. Er hat es geschafft. Und das zeigt eben, das war ja die Frage, wo kommt die Veränderung her? Die Veränderung kommt von unten. Und ich kann sagen, in dieses Modell verbreitet sich im Moment. Bei uns im Nachbarort gibt es eine Gesamtschule, die so angefangen hat. Es gibt die Schule ausgerechnet im Knüll, also im letzten Hinterwald. Da waren wir neulich. Die Knüllwaldschule in Neukirchen arbeitet nach diesem Modell. Also es ist im Moment ein Aufbruch, aber dieser Aufbruch kommt eben von unten und wird nicht durch die Bürokratie gefördert, sondern eher behindert. Das ist so die Tragik, weil das liegt halt auch bei uns an dieser alten Gymnasialideologie, an dem gegliederten System. Im November letzten Jahres hat ja der Hetti, der berühmte Bildungsforscher in Baden-Württemberg, einen flammenden Vortrag gehalten. Da hat er gesagt, warum trennen Sie die Kinder nach der 4. Klasse? Warum vergeuden Sie denn so viel Talent? Ein Handwerker muss auch hohe Bildung haben. Ja, die Kultusminister haben applaudiert und im Januar hat dann Baden-Württemberg wieder das Grundschulabitur eingeführt. Also auf die Politik würde ich da wenig hoffen, sondern ich würde sagen, wir müssen sozusagen anhand solcher erfolgreichen Schulmodelle zeigen, dass das geht. Und jetzt gibt es ein weiteres Problem. Wenn ich dann so einen Vortrag halte vor so einem Kollegium, ist inzwischen so nach Corona, 80% sind begeistert. Sagen, ja, hätten wir auch gern. Und wenn es dann darum geht, wie fangen wir denn an? Dann sagen 70% geht bei uns nicht. Und das ist die Schwierigkeit, das ist das Mindset, das Denken in Begrenzungen. Ja, es wird sofort überlegt, warum geht das nicht, was sind die Widerstände? Dann sage ich, das war eine Hauptschule. Die hatten gar kein Geld. Die haben angefangen in einem normalen Hauptschulgebäude und arbeiten heute zum Teil immer noch in so einem Gebäude. Also es ist reine Ideologie. Aber was man natürlich ehrlich sagen muss, es ist harte Arbeit. Sie müssen gegen Widerstände arbeiten. Es ist verbunden mit hoher Unsicherheit. Und so weiter. Allerdings haben wir eben heute eine ganz andere Situation. Man kann das Beispiel im Netz sehen, nicht nur von der Schule, von vielen anderen, die das inzwischen machen. Sogar die Siebengebirgsgrundschule in Bonn-Bad Godesberg, eine Förderschule, hat gerade den Deutschen Schulpreis gewonnen. Die arbeiten nach einem ähnlichen Modell. Also es gibt viele Schulen oder ja, ich könnte Ihnen jetzt viele Schulen nennen, die inzwischen zeigen, dass das funktioniert, dass man das im bestehenden System umsetzen kann.
Aber da muss ich sagen, Sie haben zwar jetzt Schulen genannt und das Erich-Gutenberg-Berufskolleg, an dem die Frau Fuhrmann noch unterrichtet, war jetzt lange Zeit auch auf so einem Weg unterwegs, ne, auch als Smart School unterwegs. Aber wir haben auch gemerkt, dass Widerstände also nicht nur von innen, sondern auch von außen sehr stark sind. Und das ist ja ein sehr langer Weg. Und wir haben auch gemerkt, und ich glaube, Frau Fuhrmann wird mir an der Stelle recht geben, dass das viel von Personen abhängt.
Ja.
Ja.
Und wenn die Personen dann nicht mehr da sind, fällt das sehr häufig in sich zusammen. Und Sie reden ja wahrscheinlich von, ich würde jetzt mal sagen, wenn wir alle Schulen in Deutschland zusammen addieren, sind wir da wahrscheinlich bei 1% der Schulen, die solche Wege gehen. Und da glaube ich, Sie haben vollkommen recht, es muss von innen kommen. Aber ich sehe da gar keine Chancen, dass diese Schulen auf Dauer überleben und sich auch noch verbreiten, dass dann noch so ein Multiplikatoreffekt kommt.
Ja, also ich würde Ihnen recht geben. Ich weiß nicht, ob es 1% sind. Ich bin jetzt optimistischer. Ich sage mal 3%. Aber ungeschützt. Also das ist natürlich völlig gestört, weil ich sehe nur noch solche Schulen. Die laden mich natürlich ein. Und von daher habe ich ein bisschen verzerrtes Blickfeld hier. Die Richtsbergschule Marburg zum Beispiel, Gesamtschule, die in diesem Bereich arbeitet, Dormersheim, es gibt eine ganze Reihe von solchen Schulen. Aber was Sie sagen, ist natürlich richtig. Und da sind wir wieder bei der KI. Sie kriegen so eine Schule nicht durch KI. Sie kriegen sie durch Persönlichkeiten. Der
Richtig.
Rubaner hat eine Band, ist ein Bandleader mit 65 Jahren, spielt Skandal mit Rosi, hat eine Kultur in dieser Schule entwickelt. Und jetzt muss man noch mal eins sagen. 14 Jahre die gearbeitet. Die haben in der 5. Klasse angefangen, haben 3 Jahre gebraucht. Die Mehrzahl des Kollegiums war dagegen. Also das ist ein langwieriger Prozess, der begleitet werden muss, unterstützt werden muss. Und wir arbeiten jetzt daran, so einen Leitfaden zu machen, wie man in 7 Schritten, das ist ein bisschen optimistisch, aber ich finde, es muss 3 oder 7, mehr verstehen die Menschen nicht, in 7 Schritten. Und wir wollen das so machen, dass wir immer die Kernpunkte dieser Entwicklung beschreiben und dazu einen Podcast, wo der Rupana erzählt, wie es war, sodass die Schritte über 14 Jahre als eine Art Manual Hand in Hand, sodass es nachvollziehbar ist und das ist nicht als sowas Großes. Denn das Gefahr dieser Reformschulen ist ja immer, man ist beeindruckt, die erschlagen einen. Und wenn sie nach Wutöschingen kommt, dann sind sie völlig erschlagen. Weil die haben jetzt auch noch so einen schicken Neubau. Ja, es ist ein Traum. Also sie denken nicht mehr, dass sie in der Schule sind. Ja, sie denken, das kann gar nicht wahr sein. Aber das ist keine Kostenfrage. Übrigens, jetzt kommt das nächste Argument. Der Bürgermeister rechnet ihnen vor, dass die Schule ihnen weniger kostet als eine Standardschule. Ja, und sogar er kann sein Industriegebiet ausbauen, weil aus ganz Deutschland ziehen jetzt Eltern dahin und wollen ihre Kinder.
Das sind viele Synergieeffekte. Da wird Ihnen die Stadt Köln was ganz anderes vorrechnen, wenn man über neue Gebäude oder überhaupt über Sanierung spricht. Ja. Also am EGB haben wir neurodidaktische Lernräume eingeführt, die wir auch erstmal mit Wettbewerbsgeldern, die wir gewonnen haben, bezahlt haben. Und jetzt ist die Stadt Köln mit dabei, aber man genehmigt uns 2 bis maximal 3 neue Räume pro Jahr in einer Bestandsschule. Wir haben über 85 Räume. Da kann man sich ausrechnen, wann so eine Schule für alle Schüler mal eine Lernumgebung zur Verfügung stellt, in der man sich wohlfühlt und in der man auch vielleicht gute Lernsettings umsetzen kann.
Na, wer da im Moment führend ist, ist Hamburg. Hamburg hat ja auch Geld. Ich habe fast alle Berufsschulen durch inzwischen. Und da ist ein richtiges Aufbruchsfieber. Und da steht aber der Senat auch stärker dahinter.
Ja, kleine Stadt, ne? Das ja. ist kurze Wege.
Ja. Und das ist, also Sie haben vollkommen recht, aber was folgt daraus? Wir können ja eigentlich nur ermutigen, solche Beispiele vorstellen und vor allen Dingen, was ich immer ganz wichtig finde, diese Kleinschrittigkeit. Und deswegen liegt mir dieses Beispiel so am Herzen, weil es eine Hauptschule, ja. Wenn das jetzt so ein Edelgymnasium, was da privat finanziert und so weiter, das ist natürlich nicht interessant. Aber dass das und was mich nochmal interessiert, ich habe ja neulich in der Grundschulzeitung so eine These mit dem Marz, eine Gegenposition. Ich habe gesagt, dateninduzierte Schulentwicklung ist gescheitert. Weil was wir in den letzten Jahren seit PISA erleben, es wird ständig Daten erhoben, ja, dann werden die in die Schule eingespeist, dann wird sowas wie Qualitätsmanagement. Das alles führt nur dazu, dass die Leute demotiviert werden, überfordert werden und so. Schulentwicklung muss etwas sein, was Spaß macht. Und wenn Sie in diese Alemannenschule gehen, da merken Sie das. Die haben alle Lust. Das ist vom farblichen Gestalten, vom ganzen Ablauf, ja. Und wenn Schulentwicklung immer nur bedeutet, dass sie noch mehr machen müssen und dass sie dann irgendwelche blöden Listen ausfüllen müssen und irgendwelche Checks, so funktioniert das nicht. Das ist ein Irrtum. Das ist die Logik der Wissenschaft. Das mag ja vernünftige Ergebnisse sein, will ich ja gar nicht bestreiten. Aber die Frage ist, wie kommen fixierte Systeme in Bewegung? Wie kriegen wir Aufbruch? Und Aufbruch kriegen wir nur, wenn wir die Leute begeistern, wenn wir die und das Witz ist, diese pädagogische Begeisterung, die ist ja im System vorhanden. Also wenn ich Zukunftswerkstätten mache und ich lasse die Leute auf eine Zeitreise ins Jahr 2035, da ist ihre Schule so, wie sie sich träumen. Also da sind 80% der Leute brechen auf und erzählen tolle Geschichten und erzählen eine ganz andere Schule als die, die sie machen. Und das ist da merkwürdig. Die wissen das alle. Also das Wissen ist im System vorhanden. Das muss den Leuten nicht noch von außen injiziert werden. Ja, Die wissen, wie gutes Lernen funktioniert, aber sie sagen, so wie die Strukturen im Moment sind, können wir es nicht machen. Ja, und das ist ja eigentlich irre. Ja, und da sind halt solche Pioniere wie der Rupana, die sich um die Strukturen nicht kümmern, die machen das einfach. Und deswegen habe ich ja so ein Leadership-Kompass. Ich sage, ich habe den Rupana gefragt, wie habt ihr das geschafft? Der hat gesagt, entscheidend war die Haltung. Und ich habe ja da so ein Leadership-Kompass. Ich sage, es gibt drei Grundhaltungen, die sie brauchen. Erstens, sei leidenschaftlich, also sei identifiziert mit deiner Aufgabe, mach das, was dich innerlich antreibt. Zweitens, sei visionär. Glaube, dass du auch unter schlechten Bedingungen was verändern kannst, also diese Zukunftshaltung. Und das Dritte, mach's einfach. Mach's einfach.
Ja, ja, das war auch
ein Slogan. Nicht lange rum, fang an. Hol eine Kiste, räum den Klassenraum um. Probier, ob es geht, mit interessierten Kollegen. Alle machen das sowieso nicht. Und probiert das mal 1-2 Jahre und dann guckt, wie man es weitern kann. Zweitens, geht mal an die Schulen, guckt euch das an, wie die das machen. Im Netz ist alles da. Ja, kann man sich runterladen. Selbst die Kompetenzraster, es gibt ein Materialnetzwerk, da sind die ganzen Materialpakete für den Unterricht vorhanden, ja.
Ja. Aber um jetzt nochmal einzugrenzen, wir müssen gleich, Jacqueline muss gleich nochmal übernehmen. Ja. Ein Punkt, wir haben ja jetzt viel über Organisation gesprochen, über Motivation. Ich glaube, dass wir aber das Problem haben, dass die Technik ja sich viel schneller entwickelt als alles, was im Bildungssystem passiert. So, und da sind wir ja eigentlich auch bei dem Thema so ein bisschen. Was passiert, wenn unsere Schülerinnen jetzt mit Technik abgedatet werden? So dass sie überhaupt kein Interesse mehr an diesen Schulen haben. Also hier, wir hatten ja schon das Thema KI-Agenten und auch im Roman, den sie ja geschrieben haben, geht es ja im Endeffekt auch schon darum, dass man mit dem Gehirn im Endeffekt direkt kommunizieren kann über Digitalisierung. Ja. So, welche Rolle wird denn dann Lernen überhaupt noch haben, wenn man Wissen direkt ins Gehirn übertragen kann? Da wird doch keiner mehr nach einer Schule rufen.
Ja. Ich lese gerade hier The Thinking Machine von Jensen Huang. Das ist der Gründer von NVIDIA. Das sind diese Chips, die ChatGPT ermöglichten, mit rasend schnellen Berechnungen. Ja, wir müssen uns klar machen, dass wir in einem so dramatischen Entwicklungsschub sind. Also es ist völlig klar, also ich weiß nicht, völlig klar, muss immer vorsichtig sein, aber ich behaupte es mal, bin immer so kühn, ich sage, in spätestens 5-6 Jahren hat jeder seinen kleinen Assistenten dabei. Ist ja heute schon fast so. Man kann ja mit ChatGPT oder mit Perplexity oder weiß ich was, können sie ja reden, als ob das ein Partner wäre. Und die Ergebnisse sind zum Teil erstaunlich gut, auch was jetzt allgemein menschliche Fragen betrifft. Diese Systeme können sehr viel schneller, also im medizinischen Bereich sowieso, die können ja Millionen Daten innerhalb von Sekunden vergleichen, das kann kein Arzt, und können dann zumindest Hypothesen bringen. Also wir müssen uns klar machen, das werden die Schüler, oder machen sie ja schon, benutzen. Völlig klar. Und diese ganzen Diskussionen im Moment mit Verboten, die sind absolut lächerlich. Es wird sowas von scheitern, weil die Leute nehmen den kürzesten Weg. Ja, es gibt eine Szene, wo der unser bekannter Dramatiker im Hochhaus sitzt und sagt, gucken Sie mal, da unten die Wege, die sind gut angelegt. Und wo laufen die Leute? Die Diagonale über den Rasen. Und wenn die die Handys verbieten, dann werden die das trotzdem machen. Dann machen sie es hintenrum. Also, und auch KI wird genutzt werden. Ich glaube aber, dass daneben, und das erleben wir im Moment, wir haben ja ein Anwachsen von Einsamkeit, von Orientierungslosigkeit. Ich glaube, die echten pädagogischen Aufgaben werden immer wichtiger. Also persönliche Begleitung, Umgehen mit den Problemen der Kinder und Jugendlichen, Beratung und solche Geschichten. Und dadurch wird sich das Lernen oder wird sich die Lehrerrolle verändern. Lehrkräfte werden in Zukunft weniger unterrichten und mehr begleiten, betreuen, beraten, Lernumgebungen zur Verfügung stellen, inspirieren, die KI als Co-Intelligenz nutzen oder zur Co-Kreativität und sozusagen analoge Räume öffnen, Räume der Begegnung, des Miteinanders. Ich habe ja mal 1981 meine Staatsexamensarbeit als Buch Lernziel Menschlichkeit. Das war aus Sicht der humanistischen Psychologie. Das hat neulich eine Studentin von mir in die Hand gekriegt. Die hat gesagt, das kannst du heute eins für eins veröffentlichen. Also die persönliche Beziehung. Und das ist ja, und wenn Sie jetzt angucken, warum hat denn der Rupana das geschafft? Der hat das doch nicht geschafft, weil er iPads in seiner eingeführt hat. Das war ein wichtiges Hilfsmittel, aber entscheidend war die Haltung, dass sie diese Kultur, also die Schulkultur, und das sagt übrigens der Hetty auch in seinem Vortrag, der sagt, Nummer eins ist die Kultur, Nummer zwei ist Lernen und nicht Unterricht, sondern Lernen und Nummer drei ist dann erst Leistung. Also am Anfang steht die Kultur. Und die Kultur der Traditionsschule ist eine Katastrophe in vielen Schulen. Also passives Abwarten, belehrt werden, sitzen und so weiter. Und die Aufgabe von Lehrern der Zukunft wird sein, wieder Gemeinschaft herzustellen, das Lagerfeuer, die persönliche Erfahrung und solche Geschichten. Und ja. Allerdings muss man sagen, dass die wenigsten Lehrkräfte dafür in der Lage sind. Und dass sie, deswegen sagt ja der Rupana, er kann mit diesen Lehrern nichts anfangen, die mit der Traditionsausbildung kommen. Und er hat jetzt eine Schmetterlingsakademie gegründet und will eine neue, veränderte Lehrerbildung mit initiieren. Ne? Also das ist, wir brauchen eine andere Lehrerbildung, ganz klar. Das ist für diese veränderten Konzepte.
Ja, ich glaube, das ist jetzt auch deutlich geworden, dass halt auch Schulen in der Gesellschaft eine ganz andere Rolle bekommen müssen, ja. Dass Lehrer auch irgendwie eine andere Rolle dann entsprechend wahrnehmen. KI, künstliche Intelligenz spielt auch eine ganz große Rolle. Das wird jetzt auch nochmal einen großen Aufschub da irgendwie entsprechend geben. Aber Wissenserwerb durch Unterricht wird ja komplett überflüssig, weil ich kann ja jetzt meine ganzen Informationen direkt abrufen. Ich muss nicht mehr auswendig lernen. Ich kann einfach direkt quasi meinen Assistenten fragen, wie ist das, wenn ich mich im Bereich Wissenserwerb da mal mit beschäftige, gerade im Bereich Hirnforschung, Neurodidaktik. Wie glauben Sie, wird sich das entwickeln?
Ja, es ist so, dass ja dieses alleinige Lernen vorm Bildschirm, das können Nerds. Die Mehrzahl von uns sind aber keine Nerds, sondern sind angewiesen auf menschliche Interaktion, auf Lernen in der Gruppe, im Team, auf Feedback. Und von daher glaube ich, dass ein großer Teil des Unterrichts tatsächlich verschwinden wird. Das machen die ja in der Alemannschule. Ein Drittel arbeiten die Schüler selbst gesteuert mit Kompetenzrastern, digital unterstützt. So. Aber natürlich ist ein gelungener Lehrervortrag, wenn er wirklich gelungen ist, durch nichts zu ersetzen, weil also wenn jemand persönlich mit Leidenschaft mit einem Thema befasst ist und das vorträgt, dann hat das natürlich nochmal eine andere Qualität, als wenn Sie das jetzt nur vorm Schirm machen. Das heißt, für die Lehrkräfte wird die Anforderung größer. Das heißt, wenn die was erzählen, dann muss das auch wirklich spannend, attraktiv und fundiert sein und einen übergreifenden Mehrwert bringen gegenüber dem, was die Maschine bringt. Und dazu sind natürlich, fürchte ich, auch bislang wenig in der Lage. Und das bedeutet aber auch, dass auch die Lehrkraft personalisierter sein muss. Das heißt, es geht auch darum, bei den Schülern Talente und Neigungen zu fördern und dass auch Lehrkräfte stärker über die Themen berichten, wo sie engagiert sind, wo sie leidenschaftlich sind. Weil dann läuft ja das Thema Gefühlsansteckung, Resonanz, wie das Erfurt nennt, Resonanztheorie. Also das läuft über Gefühlsansteckung. Wenn man merkt, dass einer hinter einer Sache steht, dass er da kompetent ist, dass das eine spannende Sache ist, dann, also wenn ich habe eine Übung, wenn ich mit den Lehrern arbeite, dann sage ich immer, wenn Sie sich an Ihre Schulzeit erinnern, gab es da etwas, was Sie begeistert hat? Dann gucken die alle, 100 Lehrer im Raum, dann sagen die, ja, ich habe gern gesungen, ich habe gern getanzt oder ich habe gern gebastelt oder irgendwas. Dann sage ich, ja, toll. Wer von Ihnen ist von dieser Neigung von einer Lehrkraft erkannt worden und über 3 Jahre gezielt gefördert worden? Wissen Sie, wie viele Leute bei 100 Lehrern den Finger heben? 2.
Okay.
Maximal 2. Und das ist dann die begeisterte Musiklehrerin oder der Mathefuchs. Und wenn ich die dann frage, ja, wie kommt denn das? Dann sagen die mir den Namen ihres Grundschullehrers oder ihres Lehrers. So, darüber funktioniert Lernen. Und diese Funktion und in der Zusammenfassung von Hattie, da kommt ja raus, der wichtigste, effektivste Faktor im Lernen ist die Lehrperson, aber nicht die Lehrperson an sich, sondern die leidenschaftlich engagierte Lehrperson, die in der Lage ist, mit ihren Schülern auf Augenhöhe zu kommunizieren.
Da muss ich reingrätschen. Gibt es denn davon überhaupt viele? Also ich habe letztens mal einen Vortrag von Precht gehört, der sagte, Lehrer müssten eigentlich Entertainer sein und nicht mehr diese klassische Ausbildung haben. Und wir haben bei uns an der Schule beispielsweise auch mal versucht, Lernassistenten in Form von humanoiden Robotern einzusetzen. Ja. Rückmeldung der Schüler war, sie würden lieber mit dem Roboter weiterlernen als in der Klasse, also mit der Lehrkraft.
Das liegt natürlich daran, wahrscheinlich am Neuigkeitswert.
Wenn das weiß ich nicht.
Meinen Sie nicht, wenn die ständig von Robotern umgeben sind, dann würden die irgendwann...
Also es gibt ja viele Schüler, die einfach auch, ich sag mal, Antipathien oder Sympathien zu Lehrern haben. Aber es gibt da viele gestörte soziale Beziehungen zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen. Und diese Schülerinnen haben ja gar keine Chance mehr, dass sie überhaupt noch motiviert sind oder auch gute Noten bekommen, weil dieses soziale Verhältnis ja gar nicht existiert. Was man sich ja wünscht von dieser Idealisierung her, ne? Der Lehrer, der also gerne unterrichtet, der einen Bezug zu seinen Schülerinnen hat. Und da kam eben auch die Rückmeldung, dass sich die Schülerinnen mit so einem humanoiden Roboter viel lockerer und nicht in so einer Stresssituation befinden, als wie mit einer wirklichen Lehrkraft.
Naja, da ist was dran, weil der KI-Bot oder der Roboter, der ist natürlich endlos geduldig. Man kann ihm die blödeste Frage stellen, man wird nicht beschämt. Das sind natürlich Qualitäten, die diese Systeme haben. Nichtsdestotrotz behaupte ich, dass wir in der Lehrerausbildung mehr Persönlichkeitsbildung machen müssen. Das haben wir ja in den 80er Jahren gemacht mit der humanistischen Psychologie, ist aber völlig verschwunden, weil die empirische Bildungsforschung alles mit Daten übergossen hat. In der Hoffnung, dass wenn man jetzt den Lehrern erklärt, so und so musst du dich verhalten, dann hat das folgende Ergebnisse, ist aber rein verkopft, kommt nicht an, ist ein Konzept, das nicht funktioniert mit Lehrkräften. Und deswegen glaube ich, zum Beispiel auch das ganze Thema Coaching. Eigentlich müssten Lehrer in eine Balint-Gruppe gehen, also die müssten nach ihrem Unterricht die Möglichkeit haben, nochmal zu reflektieren mit einem Profi, was sie da eigentlich machen. Also da sehe ich aber eine große Chance, dass in dem Maße, wie wir die Routinefunktion auslagern können, dann entsteht ja Zeit. Und wenn wir diese Zeit dazu nutzen für Persönlichkeitsbildung und Beziehungsbildung und so weiter, dann könnte tatsächlich eine andere Schulkultur entstehen und dieses auch passieren. Denn ich habe mich ja auch mit den Geschichten dieser ganzen Computerpioniere beschäftigt, ja. Und das ist ja, ich habe ja so eine Theorie des kreativen Feldes. Diese Entwicklungen sind immer dadurch entstanden, dass Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammengekommen sind, ein Synergieteam gebildet haben und die Unterstützung hatten durch einen Äußeren, der die Anerkennung brachte. John Lennon, Paul McCartney. John Lennon konnte nicht Gitarre spielen, als er Paul McCartney kennenlernte. Dann hat er den Brian Epstein, einen Manager, der an die Jungs glaubte. Dann kam George Martin, ein klassischer Arrangeur und so. Also die Mischung ist es. Und wir machen in der Schule im Moment immer noch Fließband. Alle sollen das Gleiche zur gleichen Zeit. Wir brauchen Mischungen und mehr offene Räume. Und auch da kann eben die KI helfen, weil sie, wie gesagt, von Routinetätigkeiten entlastet und mehr Raum gibt für solche experimentellen Settings. Aber was natürlich richtig ist, die Lehrerrekrutierung. Also zum Beispiel, warum ist Finnland so erfolgreich? Da gibt es ja das berühmte Beispiel, Matti Märi, Professor aus Helsinki, sagt, wir fragen nicht, kann jemand gut Flöte spielen, sondern wir überprüfen, hat der Lust, Kindern Flöte spielen beizubringen. Ja, also dieser personale Faktor, ich glaube, dass der entscheidende ist. Und dass wir den viel, das ist ja paradox, je mehr Technik, desto wichtiger das Persönliche.
Ist ja eigentlich auch okay. Aber wenn wir bei Technik, also Technik wird uns ja weiterhin überrollen. Also ne, der Trend ist ja weiterhin da. Und da ist die Frage, wenn ich jetzt nochmal an so einen humanoiden Roboter zurückdenke, da stellt sich mir die Frage, wird KI vielleicht irgendwann menschlicher werden? Also wird eine KI aus Ihrer Sicht vielleicht irgendwann Bewusstsein, Kreativität oder vielleicht sogar soziale Intelligenz haben? Wenn wir so aus neurobiologischer Sicht gucken, sind ja viele Wissenschaftler, die sagen, warum sollte ein Roboter, also mit einem KI-gesteuerter Roboter, nicht auch solche menschlichen Faktoren übernehmen können und damit als Lernassistent auch dem Schüler näher kommen?
Naja, Sie wissen ja, da streiten sich die Experten. Es gibt die Transhumanisten und die der KI alles zuschreiben. Also mit KI werden wir alle Probleme lösen. Ray Kurzweil, Elon Musk und Konsorten, den habe ich auch gelesen. Und bei Ray Kurzweil ist ja, also wir werden alles, Krankheit, Gesundheit, Energie, KI macht alles. Außerdem werden wir auch nebenbei ewig leben. Also super. Ich wende da nur ein, ich habe ja den Robert Jung noch kennengelernt, einen der Begründer der Zukunftsforschung, der auch die Zukunftswerkstatt entwickelt hat und ein Überlebender des Nazi-Regimes und so weiter. Und den habe ich 1992 interviewt, kurz vor seinem Tod, kann man noch auf YouTube finden. Und der sagte zum Schluss, nach einem Jahrhundert der technischen Innovationen brauchen wir ein Jahrhundert der sozialen Innovationen. Und davon bin ich völlig überzeugt. Technisch können wir fast alles. Es ist grandios. Aber wie wir gerade im Gaza-Krieg, im Iran sehen, sind wir sozial Neandertaler geblieben. Und der Schlüssel wird sein, ob wir die technische Entwicklung verbinden können mit unserer eigenen Entwicklung. Da habe ich große Zweifel. Ob jetzt die KI menschliche Eigenschaften annimmt. Also die Experten sagen ja, Damasio, Descartes Irrtum, der sagt, Denken ohne Körper ist nicht möglich und Empfindung. Die Frage ist bisher nicht geklärt. Also da streiten sich die Experten, wir werden es erleben. Andererseits, aufgrund dieser enormen Entwicklung, kann man denen schon einiges zutrauen. Also was sie auf jeden Fall können, ist Emotionen simulieren. Aber ob sie wirklich dieses Gefühl, das man als Mensch hat, das bezweifle ich. Deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir das Menschliche stärker fördern und uns nicht von der Technik überrollen lassen und erschlagen lassen. Und so argumentiert ja auch der Yuval Harari, der ja ein großer Skeptiker ist bei dieser Sache. Und uns selbst Salomon, der ja die KI mit entwickelt hat, der endet ja sein Buch mit dem Gleichnis von Goethe, Zauberlehrling, und sagt selber, dass er Angst davor hat, dass das, was sie da losgetreten haben, dass sie das nicht mehr unter Kontrolle kriegen. Und jetzt hat ja Trump dieses neue wunderbare Gesetz gemacht, in dem er 10 Jahre lang verbietet, dass die KI reguliert wird. Also die Sache ist sehr schwierig, sehr riskant, sehr ambivalent. Und die Ray Kurzweil-Version mit den Transhumanisten, die ist naiv und blauäugig aus meiner Sicht. Denn wenn wir die Geschichte betrachten, dann kann man nicht unbedingt an den Sieg des Guten glauben, sondern muss man sehr vorsichtig sein. Und die Frage ist eben, die große Frage ist, ob es der Politik, der europäischen Politik gelingen wird, Regulierungen zu machen, sinnvolle Regulierungen, oder ob sie sich dem Trend des Kapitals, der großen Big Five, unterwerfen muss, damit sie überhaupt noch ernst genommen wird und im Spiel ist. Also das ist ein Riesending. Und der Bildungsbereich spielt aber eine Schlüsselrolle dabei, glaube ich.
Aber ist es nicht eher so, dass wir sind ja jetzt eigentlich technisch schon abgehangen. Also wenn wir jetzt Deutschland oder Europa sehen, sind wir ja komplett abhängig von den Amerikanern, was Technologie angeht, Digitalisierung.
Ja, ja.
Alternativ wären jetzt die Chinesen, wo wir ja jetzt nicht wirklich hinwollen. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht die Lösung. Aber stellt sich für uns dann nicht eher die Frage, also für den europäischen Raum, also Regulierung, ja, aber heißt Regulierung nicht auch, dass wir dann in großen Teilen abgehängt werden? Also gerade aus dem asiatischen Bereich gibt es ja, ich sag mal, wenn wir jetzt wieder an KI-Agenten denken, an Robotik, da entwickeln sich die Dinge so schnell, dass wir dann irgendwann nur noch zweite Geige sind und auch im Bildungssystem, gerade bei Globalisierung, dass wir dann also völlig abgehangen werden?
Ja, dann gibt es auch wieder unterschiedliche Positionen. Die einen sagen, das ist die Qualität der Europäer, dass sie ein auf humanen Werten beruhendes System haben mit demokratischen Werten. Allerdings muss man feststellen, nur noch 12% aller Länder der Welt sind liberale Demokratien. Tendenz abnehmend. Die Frage ist, ob die USA noch eine Demokratie ist. Ja. Ich glaube, wir haben aber keine andere Chance, als dass wir wenn wir uns behaupten wollen, wenn wir jetzt nicht uns in dieses unterwerfen wollen. Also wenn wir zwischen Russland, USA und China, Europa hat ja tolle Qualitäten, Kultur, alles Geschichte, alles Mögliche. Und technisch sind wir ja auch nicht völlig abgehängt. Also es gibt ja jetzt auch Aufbruch gegen Dingens. Also ich wäre da, viele, viele übrigens in den Silicon Valley sind ja Deutsche, die da auch arbeiten. Vielleicht hauen da jetzt welche ab, weil es nicht mehr so ganz angenehm da ist. Also ich würde es nicht ganz so pessimistisch sehen, sondern ich würde eher sagen, außerdem hat es gar keinen Sinn, es pessimistisch zu sehen. Ich komme ja von Robert Jung her, der hat das Dritte Reich überlebt und der hat ein Buch geschrieben, Projekt Ermutigung, und hatte ein Bulletin zur Verbreitung positiver Nachrichten gegründet, hat sich nicht durchgesetzt, weil negative Nachrichten eher wahrgenommen werden. Aber nichtsdestotrotz sage ich, Projekt Hoffnung. Wir müssen, und deswegen sehe ich auch solche Schulen wie die Alemannenschule, wie die Richtsbergschule, wie die, also solche Innovatoren. Wir müssen diese Leute stärken. Wir müssen die viel mehr in den Vordergrund rücken und vor allen Dingen eben auch deutlich machen, dass diese Systeme funktionieren. Ja, und dass sie sogar überlegen sind. Also die Leute, die Politik wird ja nur was verändern, wenn sie eine Chance sieht, damit irgendwelche Blumentöpfe zu gewinnen. Also man muss denen klar machen, dass in diesem digitalen Wandel Schule, so wie sie heute ist, nicht zukunftsfähig ist, dass wir neue Modelle brauchen. Und diese Modelle sind vorhanden und wir können sie umsetzen. Wir brauchen aber die Unterstützung. Amen.
Sehr gut.
Damit sind wir zeitlich jetzt schon durch. Ja. Jacqueline, hast du noch offene Fragen auf deinem Zettel?
Nee, ich habe eigentlich nur noch, ich würde gerne nochmal das Statement wiederholen. Ich glaube, Sie haben es als dritten Punkt zusammengefasst, haben gesagt, mach's einfach. Also einfach mal anfangen und tatsächlich einfach mal Dinge in die Hand nehmen. Selbst als kleine Lehrkraft schafft man auch schon vieles und kann viel bewirken. Und ich glaube, einfach mal machen, das fasst das, glaube ich, nochmal gut zusammen und das ist vielleicht ein schönes Schlusswort.
Ja, jetzt sage ich noch was.
Gerne.
Das könnt ihr rausschneiden. Aber bei dem Lesen von dem hier ist mir noch mal klar geworden, warum die uns so überlegen sind. Weil die tatsächlich diese Macherhaltung haben. Die machen einfach. Die machen. Die Unmögliche, da stellt einer eine Vision auf, die jeder für völlig spinnig hält. Und dann macht er es. Elon Musk sagt, ich baue wiederverwertbare Raketen. Baut sie. Die ersten 100 stürzen ab, aber bleiben dran. Ja? Und
Das ist
diese
so.
Haltung, das ist es, und das sagt der Rupana, entscheidend ist die Haltung. Ja, Punkt.
Richtig.
Schluss.
Ja, dann würde ich sagen, führe ich das jetzt zum Schluss, zum Ende, zur Verabschiedung. Also vielen Dank, Professor Boroff, für
Ja.
Ihre Teilnahme. Es war spannend, es war unterhaltsam. Ich glaube, das ist
Danke.
ein ganz toller Podcast.
Ja.
Ja,
Hat
vielen
mir
Dank,
Spaß gemacht.
Jacqueline, für dich, für deine Unterstützung.
Immer gerne.
Und damit gehen wir in die Sommerpause. Das heißt, im neuen Schuljahr geht es weiter mit neuen Podcasts. Weitere Infos wie immer auf smartschool.education. Das war's dann für heute. Vielen Dank und dann sage ich Tschüss, bis nach dem Sommer zum nächsten Podcast.
Ich sage danke.
Tschüss und
Tschüss.
danke.